Früher, später.
Maigret.
Spreche ich mit Kriminalkommissar Maigret?
Ja, hier ist Maigret. Wer ist denn da?
Point. Auguste Point. Ich möchte...
Auguste Point? Der Minister?
Ja, der Minister für öffentliche Arbeiten. Hören Sie, Herr Maigret, ich muss Sie unbedingt sprechen. Noch heute Abend. Hm. Es ist dringend.
Ja, es ist schon 11 Uhr.
Ja, ja, ich weiß, aber...
Herr Minister, wenn es sich um eine dienstliche Angelegenheit handelt, so bin ich ab morgen den ganzen Tag in meinem Büro für Sie zu sprechen.
Maigret, es ist dienstlich, aber es ist auch wieder privat. Sie müssen mir helfen. Ja. Sie müssen. Sind Sie allein? Ist noch jemand bei Ihnen im Zimmer?
Nein, ich bin allein.
Hören Sie zu, Herr Maigret. Ich wende mich an Sie, weil Sie der bedeutendste Kriminalist Frankreichs sind. Ja. Ich bin in Not. Ich rufe von einer Telefonzelle aus an. Sie müssen zu mir kommen, sofort. Aber nicht ins Ministerium, in meine Privatwohnung. Ja. Boulevard Pasteur 27 im Parterre links. Ich warte dort so lange auf Sie, bis Sie kommen. Ja. Lassen Sie mich nicht im Stich. Helfen Sie mir. Ich bitte Sie.
Kommissar Maigret?
Ja.
Entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät bemühe. Kommen Sie doch herein. Setzen Sie sich bitte. Zigarette?
Ja, danke. Ich nehme lieber meine Pfeife.
Ja. Sie haben einen sehr großen Ruf, Herr Kommissar. Man sagt, Sie bekämen alles heraus. Außerdem könne man Vertrauen zu Ihnen haben.
Zur Sache, Herr Minister.
Ja, Sie haben recht. Es führt zu nichts, dass ich Redensarten mache. Ich kenne Sie ja nur aus den Zeitungen, so wie Sie mich wahrscheinlich auch nur von dort her kennen. Also, Herr Maigret, ich bin in einer bösen Klemme. Niemand weiß es bis jetzt. Niemand ahnt es auch nur, weder der Ministerpräsident noch meine Frau, die sonst über alles im Bilde ist. Sie sind der Erste, mit dem ich darüber spreche.
Dienstlich oder privat?
Vorläufig privat. Ich weiß, was ich tue, ist nicht korrekt. Sie waren nicht verpflichtet zu kommen und Sie sind auch nicht verpflichtet, jetzt zu bleiben. Trinken Sie einen Schnaps?
Ja,
seien Sie unbesorgt, ich will Sie nicht kaufen. Ich dachte nur, Sie trinken jetzt vielleicht wirklich gern einen Schnaps. Ich jedenfalls würde gern einen trinken. Das ist nur ein gewöhnlicher Bauernschnaps, den mein Vater in jedem Herbst destilliert. Dieser ist allerdings schon 20 Jahre alt.
Auf Ihr Wohl, Herr Minister.
Zum Wohlsein. Lesen Sie Zeitungen, Herr Kommissar?
Manchmal, ja.
Verfolgen Sie die Politik?
Kaum.
Ich bin nicht das, was man einen Politiker nennt. Ich stamme aus der Vendée, aus Roche-sur-Yon. Ich hatte da eine kleine Anwaltspraxis. Mhm. Ich war bei der Widerstandsbewegung. Das brachte mich gegen meinen Willen in die Politik.
Sie sind als Abgeordneter dreimal hintereinander wiedergewählt worden. Und vor drei Monaten Minister geworden. Außerdem sind Sie der einzige Minister des französischen Kabinetts, über den keine Klatschgeschichten umgehen. Und was noch seltsamer ist, auch über Ihre Frau wird nicht geredet.
Ich sehe, Sie befassen sich doch mit Politik.
Ich weiß nur, was ich als Kriminalist wissen muss.
Aha. Dann sind Sie natürlich auch über die Katastrophe von Clairfonds im Bilde.
Vor 4 oder 5 Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, hat man in Hochsavoyen, eben in Clairfonds, ein Sanatorium gebaut. Eine der üppigsten öffentlichen Bauten der Nachkriegszeit. Es sollte für die ärmsten Kinder eine Heilstätte werden. Die Sache ging nicht sehr glatt über die Bühne. Wenn ich mich recht erinnere, wurde eine Kommission berufen, um das Projekt zu studieren, das lange bekämpft und schließlich dann doch gebilligt wurde. Vor einem Monat, als die Schneeschmelze eintrat, wurden die Grundmauern des Sanatoriums von Clairfonds hinweggespült, als ob sie aus Pappe seien. 128 Kinder fanden dabei den Tod. Es muss ein entscheidender Konstruktionsfehler beim Bau des Sanatoriums passiert sein.
Eben darum handelt es sich.
Ja. Gehörten Sie denn dem Kabinett schon an, als Clairfonds erbaut wurde?
Nein, ich war nicht einmal Mitglied der Parlamentskommission, die die Kredite bewilligt hat. Haben Sie von dem Galan-Bericht schon einmal etwas gehört, Herr Kommissar?
Nein.
Sie werden in der nächsten Zeit noch genug davon hören. Galan war ein Professor an der Hochschule für Straßen- und Brückenbau. Aha. Er ist vor 2 Jahren gestorben. So. Galan hatte einen großen Ruf als Berater bei Arbeiten der öffentlichen Hand. Er war eine unumstrittene Autorität auf dem Gebiet der Baumaterialien, vor allem bei Beton.
Hat Galan an der Erbauung von Clairfonds mitgewirkt?
Indirekt. Lassen Sie mich Ihnen die Geschichte anders erzählen, nach einer persönlichen Chronologie. Bitte. Als sich die Katastrophe ereignete, wusste ich über das Sanatorium nur das, was in den Zeitungen stand. Ich wusste noch nicht einmal, ob ich vor 5 Jahren für oder gegen das Projekt gestimmt hatte. Aber dann erschien eine Veröffentlichung dem Skandalblatt Rumeur und dann eine zweite Veröffentlichung. Und dann nahm mich der Ministerpräsident beiseite und fragte...
Point, kennen Sie eigentlich den Galan-Bericht?
Nein, Herr Ministerpräsident. Was ist das für ein Bericht?
Aber das ist ja höchst erstaunlich, lieber Point, dass Sie den nicht kennen. Hören Sie zu. Als wir vor 5 Jahren Clairfonds planten, schlug ein Abgeordneter vor, wir wollten von einem bedeutenden Bausachverständigen einen Bericht anfordern, und zwar von Professor Galan. Das ist auch geschehen, und Galan hatte einen Bericht verfasst, den die Kommission damals hätte bekommen müssen. Der Bericht müsste im Archiv liegen.
Ich werde ihn sofort suchen lassen.
Das können Sie tun, lieber Point, das können Sie auch lassen. Zweck wird's nicht viel haben. Ich habe ihn nämlich schon suchen lassen.
Wie habe ich das zu verstehen, Herr Ministerpräsident?
Der Bericht ist nicht da.
Nicht da?
Er ist verschwunden, wenn Sie das besser verstehen. Spurlos verschwunden aus dem Archiv Ihres Ministeriums. Sie täten gut, sich einmal gründlich mit der Angelegenheit zu befassen, damit nicht das ganze Kabinett in eine Krise kommt.
Herr Minister...
Guten Morgen, Herr Point.
Ja. Offensichtlich sind einige daran interessiert, dass der Bericht niemals veröffentlicht wird.
Hier lesen Sie das. Das ist der 2. Artikel aus dieser Zeitung.
Wird Herr Nicou mächtig genug sein, um das Erscheinen des Galan-Berichtes zu verhindern? Wer ist Nicou?
Das ist die Firma Nicou, die Clairfonds gebaut hat.
Ah. Herr Minister, die Geschichte gefällt mir ganz und gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich privat etwas mit ihr zu tun haben möchte, wenn ich nicht dienstlich dazu verpflichtet bin.
Ich kann Sie verstehen. Weshalb sollten Sie mir helfen wollen? Sie kennen mich ja gar nicht.
Sehen Sie...
Aber lassen Sie mich die Geschichte doch wenigstens zu Ende erzählen. Der Ministerpräsident hat mich also gebeten, noch einmal genau im Archiv nachzuforschen. Außerdem bin ich auf den Gedanken gekommen, im Archiv der Hochschule für Straßen- und Brückenbau, wo Galan gelehrt hat, nach einem Durchschlag des Berichtes zu suchen.
Und Sie haben natürlich weder hier noch dort etwas gefunden.
Gar nichts. Nichts, gar nichts. Maigret, ich liebe die Politik nicht. Hm? So seltsam das erscheinen mag. Um gegen die Politik zu kämpfen, habe ich mich vor 12 Jahren zur Wahl gestellt, und als man mich vor 3 Monaten zum Eintritt ins Kabinett aufforderte, habe ich mich nur in der Hoffnung dazu bewegen lassen, ein wenig Sauberkeit in die öffentlichen Angelegenheiten bringen zu können. Meine Frau und ich, wir sind einfache Menschen. Ich habe sie aus einer öffentlichen Telefonzelle angerufen, weil ich der Telefonzentrale im Ministerium misstraue. Ich bin überzeugt, dass meine Telefongespräche aus dem Ministerium, vielleicht sogar aus dieser Wohnung, irgendwie registriert werden. Ich will lieber gar nicht wissen, wo... Das Archiv des Ministeriums ist um- und umgekehrt worden. Wir haben nichts gefunden. Während dieser Zeit wurde ich mindestens täglich vom Ministerpräsidenten angerufen, und ich bin nicht sicher, ob er mir vertraut. Aber gestern ist eine entscheidende Wendung eingetreten.
Der Bericht ist gefunden worden?
Jedenfalls etwas, das der Bericht zu sein scheint.
Wo?
Auf einem Speicher der Hochschule. Von einem Wächter. Gestern Nachmittag hat man mir den Anmeldezettel von einem gewissen Big Mal gebracht, von dem ich noch nie etwas gehört hatte. Auf dem Zettel stand mit Bleistift geschrieben, betrifft Galam-Bericht. Ich habe den Mann sofort empfangen. Vorher habe ich allerdings meine Sekretärin Fräulein Blanche aus dem Zimmer geschickt. Mein Kabinettschef war ebenfalls nicht im Zimmer und so befand ich mich also allein mit einem Mann mittleren Alters, der mit starrem Blick vor mir stand und ein in graues Papier gewickeltes Paket im Arm hielt.
Herr Big Mal?
Habe ich ein wenig unruhig gefragt, denn einen Augenblick hatte ich den Eindruck, es mit einem Irren zu tun zu haben.
Der bin ich.
Nehmen Sie bitte Platz.
Das ist nicht der Mühe wert. Ich bin Wächter in der Hochschule für Straßen- und Brückenbau. Ich übergebe Ihnen hier dieses Paket. Öffnen Sie es und geben Sie mir eine Empfangsbestätigung.
Das Paket enthielt ein Dokument von etwa 40 Seiten, überschrieben Gutachten über den Bau eines Sanatoriums in Clairfonds von Julien Galam.
Geben Sie mir eine Empfangsbestätigung.
Wo haben Sie diese Papiere entdeckt?
Auf dem Speicher.
Aber da haben wir doch auch schon nachgesehen.
Dann haben Sie eben nicht richtig nachgesehen. Kann ich jetzt endlich meine Empfangsbestätigung haben?
Hier ist sie. Ich danke Ihnen.
Dazu haben Sie keine Ursache.
Wie alt ist Big Mal?
Vielleicht 45. Er sieht fanatisch aus.
Haben Sie über ihn Erkundigungen eingezogen?
Ich konnte nicht. In meinem Vorzimmer warteten 4 oder 5 Personen. Nachdem meine Sekretärin sich vergewissert hatte, dass mein Besucher fort war, habe ich den Bericht Galam in meine Aktentasche gesteckt.
Und dann haben Sie den Ministerpräsidenten angerufen?
Eben nicht. Und zwar nur deshalb nicht, weil ich nicht sicher war, ob Big Mal nicht vielleicht doch ein Irrer war. Vielleicht war das Dokument gefälscht. Ich fuhr rasch in meine Wohnung, wo ich mich für ein Abendessen im Ingenieurclub umziehen musste.
Haben Sie Ihrer Frau etwas von dem Bericht gesagt?
Nein. Ich hatte meine Aktentasche mitgenommen. Nach dem Essen kam ich in meine Wohnung zurück und las den Bericht.
Ist er Ihnen echt erschienen?
Ja.
Würde er eine Bombe sein, wenn er veröffentlicht würde?
Ja.
Weshalb?
Weil Professor Galam die Katastrophe vorausgesagt hat, die vor einem Monat eingetreten ist. Er hat klar und deutlich gegen das Projekt Stellung genommen. Und jeder, der den Bericht gelesen hatte, musste gegen den Bau von Clermont stimmen. Verstehen Sie?
Ja, ich beginne zu verstehen. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass die Skandalblatt Rumeur offenbar Kenntnis von dem Dokument hat.
Hören Sie weiter. Um Mitternacht wollte ich den Ministerpräsidenten anrufen, aber man sagte mir, er sei zu einer Versammlung nach Rouen gefahren. Nachdem ich den Bericht gelesen hatte, schloss ich ihn hier im Schreibtisch ein, verließ die Privatwohnung und begab mich zu meiner Frau in die Dienstwohnung ins Ministerium. Ich sprach jedoch nicht mit ihr darüber. Heute traf ich den Ministerpräsidenten in der Kammer und habe ihn in einer Fensternische von dem Gutachten in Kenntnis gesetzt. Er war sehr erregt und bat mich, den Bericht zu holen. Aber
als Sie nachsahen, war der Bericht nicht mehr an Ihrem Schreibtisch.
So ist es. Der Schreibtisch war aufgebrochen.
Ja. Waren Sie noch einmal beim Ministerpräsidenten?
Nein. Ich habe alle meine Verabredungen abgesagt. Meine Frau hat den Ministerpräsidenten angerufen und ihm gesagt, ich fühlte mich nicht wohl, ich hätte einen Herzanfall gehabt und würde morgen früh zu ihm kommen.
Ja. Weiß Ihre Frau jetzt von der Sache?
Nein. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich sie belogen.
Ja. Dann ist also der Wächter Big Mal der Einzige, der seit dem Auffinden des Berichtes außer Ihnen Gelegenheit gehabt hat, ihn zu lesen.
Wenn man von dem absieht, der ihn jetzt in den Händen hat.
Damit wollen wir uns noch nicht beschäftigen. Sagen Sie, Herr Minister, wer hat außer Ihnen und Ihrer Frau einen Schlüssel zu dieser Privatwohnung?
Meine Sekretärin, Fräulein Blanche.
Ah, geben Sie mir bitte die Personalien.
Blanche Lamotte, sie ist, warten Sie mal, 32 Jahre alt.
Kennen Sie sie schon lange?
Sie ist schon mit 17 als Tenotypistin in meine Dienste getreten. Sie ist auch aus meiner Heimat.
Hübsch?
Ja, eigentlich doch.
Ist sie in Sie verliebt?
Verliebt? Ich habe nichts bemerkt.
Ist sie eifersüchtig auf ihre Frau?
Nein, warum? Aber sie wacht eifersüchtig über das, was sie als das ihr Gehörende betrachtet.
Ah, also im Büro werden Sie von ihr bewacht?
Aber ich versichere Ihnen...
Herr Minister, ich klage niemanden an, ich verdächtige niemanden. Ich versuche noch Informationen zu sammeln. Sind noch weitere Schlüssel zu dieser Wohnung vorhanden?
Meine Tochter Anne-Marie hat noch einen.
Personalien?
24 Jahre alt. Sie will... Genauer gesagt, sie wollte im nächsten Monat heiraten. Bei dem Gewitter, das sich über uns zu entladen droht, weiß ich nicht, ob es noch möglich sein wird. Sie will nämlich Alain Gourmand heiraten, den Sohn des berühmten Diplomaten. Der tüchtige Jungmann leitet schon jetzt eine Abteilung im Außenministerium. Aber ein Skandal wie der, der mich morgen oder übermorgen erwartet...
Kommt Ihre Tochter oft hierher?
Ich will Ihnen lieber alles sagen, Herr Kommissar. Vor etwa einem Monat habe ich einmal hier Zigarettenasche gefunden. Fräulein Blanche raucht nicht, meine Frau auch nicht. Ich habe Anne-Marie gefragt und sie hat mir gestanden, dass sie hin und wieder mit Alain in diese Wohnung käme. Ich habe nicht mehr darüber zu erfahren versucht.
Na weiter. Wer hat sonst noch einen Schlüssel?
Mein Kabinettschef Jacques Fleury. Ich war mit ihm schon auf dem Gymnasium und auf der Universität zusammen. Er war aber nie Anwalt, weil seine Eltern Geld hatten und er keinerlei Lust spürte, regelmäßig zu arbeiten. Alle 6 Monate begeisterte er sich für etwas Neues. Einmal wollte er eine Fischfangflotte ausrüsten und er hat auch tatsächlich mehrere Schiffe besessen. Ich verlor ihn dann aus den Augen und er wurde wohl das, was man eine sympathische, gescheiterte Existenz nennt. Kurz bevor ich Minister wurde, traf ich ihn wieder und als ich einen Kabinettschef brauchte, schien er mir für den Posten geeignet.
Und er wusste nichts davon, dass Sie den Kalam-Bericht bekommen hatten?
Er wusste wirklich nicht. Ja, der Ministerpräsident. Ja, verehrter Herr Ministerpräsident. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht aufgesucht habe. Es geht mir wieder besser. Es war nichts weiter, nur... Ja, doch. Ich werde es Ihnen gleich sagen. Es hat sich nämlich etwas Entsetzliches ereignet. Wie meinen Sie? Es handelt sich um den Bericht. Ich hatte ihn gestern in meine Privatwohnung mitgenommen. Wie? Ja, im Augenblick bin ich in meiner Privatwohnung. Nein, meine Frau wusste nichts davon. Nein, ich habe den Bericht nicht mehr. Aber das will ich Ihnen ja die ganze Zeit erklären. Wo er ist, das weiß ich ja eben nicht. Nein, das habe ich nicht getan. Er fragt mich, ob ich die Polizei benachrichtigt habe. Ich schwöre Ihnen, verehrter Herr Ministerpräsident, es ist doch nicht meine Schuld. Dann muss ich eben zurücktreten. So. Ja, Herr Ministerpräsident, nicht die Polizei. Ich sage es Ihnen noch einmal. Keine Spur. Nein, keine Spur. Ja, Herr Ministerpräsident. Ich war bereit, ihm meine Demission anzubieten. Aber er sagte, er habe nicht einmal die Möglichkeit, mich zu entlassen, denn dann werde die Wahrheit herauskommen. Von jetzt an bin ich das räudige Schaf im Kabinett. Maigret, ich muss Ihnen noch etwas gestehen. Eine winzige Einzelheit. Aber es muss heraus. Ich kenne Arthur Nicot, den Erbauer von Clairfonds. In der Zeit, in der ich ihn kennenlernte, war ich ein einfacher Abgeordneter. Und es wäre mir nicht im Traum der Gedanke gekommen, dass ich eines Tages an der Spitze des Ministeriums für öffentliche Arbeiten stehen würde. Wir waren dann vielleicht ein halbes Dutzend Mal eingeladen in seinem Landhaus. Meine Frau mochte ihn übrigens nicht. Vor einem oder zwei Jahren bekam meine Tochter zu Weihnachten einen winzigen goldenen Füllfederhalter geschenkt, auf dem Nicots Initialen eingraviert waren und dem seine Visitenkarte beilag. Ich wollte das Geschenk zurückschicken, aber ein Kollege beruhigte mich. Nicots Gäste habe nichts zu bedeuten, sagte er, sei sein Steckenpferd zu jedem Jahresende, den Frauen oder Töchtern seiner Gäste etwas zu verehren. Meine Tochter hat den Füllfederhalter behalten. Wenn nun morgen die Geschichte von dem Galan berichten in Zeitungen steht und dazu noch, dass die Tochter Auguste Prince den goldenen Füllfederhalter bekommen hat...
Herr Minister, hat Ihnen Nico Geld geliehen?
Niemals! Ich kann es beschwören.
Ich glaube Ihnen, Herr Minister. Nun erlauben Sie mir noch eine Frage. Hätten Sie den Bericht vernichtet, um diejenigen Ihrer Kollegen, die er kompromittierte, zu schützen?
Nie. Und wenn der Ministerpräsident selbst mich darum gebeten hätte...
Ich glaube Ihnen.
Ich frage mich, ob Sie meine Situation verstehen. Ich bin plötzlich ganz allein. Und ich habe das Gefühl, dass alle Welt über mich herfallen wird, sobald ich den Mund auftue.
Sag mal, hast du eine Ahnung, Laporte, warum der Chef hier fast alle seine Inspektoren zusammengerufen hat?
Komische Frage, Jean-Vier. Hast du jemals vorher eine Ahnung gehabt, warum Maigret dich rufen ließ?
Alle Inspektoren, außer uns dreien sehe ich niemanden.
Wird jedenfalls eine große Sache sein, dass er uns drei zugleich braucht. Ich tippe auf Lustmord.
Man sieht, dass du erst 5 Jahre bei der Polizei bist. Du hast noch zu viel Fantasie, Kleiner. Oh. Wenn du erst einmal 20...
Achtung! Maigret!
Morgen, ihr Schurken.
Morgen, Pater.
Ich habe da eine unangenehme Sache. Unangenehm deshalb, weil sie erstens nicht amtlich ist und weil ihr zweitens darin mitarbeiten sollt, ohne genau zu wissen, worum es sich handelt. Ich habe aber den Polizeichef gebeten, dass er euch für diese Aufgabe freigibt, obwohl sie, wie gesagt, privat ist.
Sehr mysteriös, Patron. Ich tippe...
Tippen Sie lieber nicht, Jean-Vier. Nur nicht tippen, nicht tippen. Sie werden enttäuscht werden. Also, für euch handelt es sich zunächst nur um eine Überwachung. Fangen wir gleich mit dir an, Jean-Vier. Kennst du den Minister der öffentlichen Arbeiten?
Auguste Point.
Genau den. Der Minister hat eine Sekretärin, die Blanche Lamotte heißt und etwa 32 Jahre alt ist. Ich weiß nichts von ihr und sie darf auch nicht wissen, dass ich irgendetwas von ihr erfahren möchte. Du verstehst, ne?
Ja, natürlich.
Sieh zu, ob du ihre Gewohnheiten rauskriegst, wo sie zu Mittag isst, was sie abends macht, ob sie einen Geliebten hat, na, weißt ja schon. Hm? Vor allem aber krieg heraus, ob sie ein Alibi für die Nacht von vorgestern auf gestern hat. Klar?
Alles klar, Chef. Hat sie einen...
La Pointe, jetzt bist du dran.
Ja.
Kennst du die Hochschule für Straßen- und Brückenbau?
Natürlich, Patron.
Dort gibt's einen Wächter namens Piquemal. Auch über den weiß ich nichts und möchte gern möglichst viel erfahren. Ja. Und, Lapointe, vor allen Dingen, was das Alibi für die fragliche Nacht betrifft.
Ist klar, Patron.
Du, Luc,
ja?
Du widmest dich dem Staatssekretär im Ministerium für öffentliche Arbeiten,
ja,
einem gewissen Jacques Fleury. Ein etwas undurchsichtiger Herr, wie mir scheint. Ich glaube, du musst am vorsichtigsten sein, weil er von den dreien möglicherweise der Einzige ist, der schon mal mit der Polizei zu tun gehabt hat. Erkundige sorgfältig, was er von vorgestern auf gestern gemacht hat. Und noch einmal würde ich bitten, darf meine Herren, alle Informationen nur an mich, an niemand anders. Auch Kollegen werden nicht unterrichtet.
Patron, ich platze vor Neugier. Könnten Sie mir nicht einen Anhaltspunkt geben, ob diese Blanche nicht
ich
doch...
Ich glaube tatsächlich, Jean-Vier, ich muss Sie von Illusionen befreien. Es handelt sich hier nicht um eine delikate, sondern um eine schmutzige Angelegenheit, nämlich um Politik.
Dann gehe ich wohl nicht fehl in der Annahme, dass es sich um den Minister für öffentliche Arbeiten handelt und eventuell auch um diese Clairfonds-Geschichte.
Aha. Wie kommen Sie darauf?
Ich bin Abonnent von Rumeur.
Ich widerspreche Ihnen nicht, Glück, aber ich bestätige Sie auch nicht.
Danke, Patron, das genügt mir. Aber Sie wird es dann vielleicht interessieren, dass um 11 Uhr im Radio der Abgeordnete Maskula einen Kommentar spricht über die Katastrophe von Clairvaux.
Heute um 11 Uhr?
Ja.
Das ist ja jetzt.
Ja, ja.
Stell mal das Radio lauter, Lapointe.
Jawohl.
Sag mal, Luc, dieser Maskulin ist doch der kleine Schwarze, der immer etwas schmuddelig aussieht, der von den Radikalsozialen.
Ganz richtig, Patron, ein ekelhafter Kerl. Er weiß über das Privatleben aller Politiker Bescheid, soll ein riesiges Archiv besitzen, redet selber wenig, aber umso mehr durch andere.
Ja, das stimmt. Er ist übrigens in keinem Ausschuss, aber seine Prognosen über Abstimmungen, die sitzen immer. Dann kann man in der Zeitung lesen, der Abgeordnete Maskulin sagt voraus, dass die Vorlage mit 343 Stimmen auch tatsächlich durchgeht.
Ich glaube, der Mann ist gefürchtet als der Führer einer großen Partei.
Ruhe, Ruhe!
Es wäre interessant, eine Liste der offiziellen Persönlichkeiten, Minister und Abgeordneten aufzustellen, die bei Arthur Miku zu Gast gewesen sind. Es wäre interessant zu erfahren, wer von diesen Persönlichkeiten von Miku schon einmal beschenkt worden ist. Auch könnte man wie einst Sola in seinem berühmten Ich-Klage anfragen, ist es wahr, dass die Idee zur Erbauung des Sanatoriums Clairvaux nicht in den Köpfen der um die Gesundheit der Kinder besorgten Gesetzgeber, sondern in dem eines Betonkaufmannes entsprungen ist? Ist es wahr, dass die Parlamentskommission, die damit betraut war, Empfehlungen an die Kammer zu geben und deren Vorsitzender, der Bruder des augenblicklichen Ministerpräsidenten ist, gezwungen war, sich einen Sachverständigen zu nehmen? Ist es wahr, dass dieser Sachverständige Professor Kalam ein katastrophales Gutachten machte, dass die Kredite trotzdem bewilligt worden sind, dass die Katastrophe von Clairvaux fast genauso eingetreten ist, wie der Sachverständige vorausgesagt hat? Ist es wahr, dass die Verantwortlichen seitdem in der Angst leben, dass ein Durchschlag des Berichtes wieder ans Licht kommen könnte und dass vor kurzem tatsächlich dieser Bericht wieder entdeckt worden ist? Ist es schließlich wahr, dass der wie durch ein Wunder erhaltene Durchschlag dem, den es angeht, übergeben worden war? Wir wollen wissen, ist der Kalam-Bericht immer noch in den Händen dessen, dem er übergeben worden ist? Wenn nicht, wo befindet er sich? Warum ist er noch nicht veröffentlicht worden, obwohl die öffentliche Meinung mit Recht die Bestrafung der Schuldigen fordert, die 128 französische unschuldige Kinder auf dem Gewissen haben? Wo ist der Kalam-Bericht?
Stell ab, Lapointe, stell ab.
Ja, ja. Also Donnerwetter, der geht aber ran.
Und ihr geht jetzt bitte auch ran. Aber schnell, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.
Hier, aber jetzt ist sie nicht da.
Marie Fleury, wer soll denn das sein? Den kenne ich ja gar nicht.
Aber Sie müssen doch...
Müssen tut hier nur einer, nämlich Sie, sich einen anständigen Ton angewöhnen. Sie kommen hier herein und sagen mir noch nicht einmal, warum es...
Aber ich sagte Ihnen doch schon, dass Pikmal jetzt keinen Dienst hat. Doch er ist trotzdem nicht zu Hause.
Ob sie nachts Herrenbesuche empfängt? Also da kann ich nur sagen, wofür halten Sie mich und wofür halten Sie meine Mieterin?
Aber es muss doch irgendjemand...
Typisch männliche Ansicht. Und ich sage Ihnen, es muss durchaus nicht immer irgendjemand. Mhm. Merken Sie sich das mal, junger Mann. Am besten fürs Leben.
Ja, was halten Sie von dem Mann?
Oh, ein lieber und gern gesehener Gast. Manchmal fehlt es ihm an... Naja, Sie verstehen schon, Herr Polizeipräfekt.
Inspektor.
Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Manchmal, wie gesagt, fehlt ihm etwas an Bargeld dem Herrn Fleury. Aber immer charmant, immer charmant.
Zweimal in der Woche vielleicht, na, öfter nicht.
Bitte.
Wie? Ab und zu natürlich auch dreimal. Die Natur braucht eben ihr Recht. Was soll ich eben gesagt haben? Ja, wenn Sie nicht richtig zuhören und nicht behalten können, was man Ihnen erzählt, hätten Sie nicht zur Polizei gehen sollen.
Janvier, hier ist Janvier. Patron, kann ich berichten?
Ja, schieß los.
Also, Blanche Lamotte, 32 Jahre alt. Sie wohnt in der Rue Vanneau, aber sie war nicht zu Hause. Ich habe mit der Wirtin gesprochen. Sie hat mir nicht geglaubt, dass ich Versicherungsinspektor bin. Blanche hat ein komfortables, aber nicht luxuriöses Zimmer. Sie lebt ziemlich zurückgezogen. Empfängt 2 bis 3 Mal in der Woche Herrenbesuch, der aber stets vor Mitternacht wieder geht. Ja. Die Wirtin behauptet, den Besuch noch nie gesehen zu haben, sondern nur seine Schritte und nur das Öffnen bzw. Schließen der Haustür zu hören. Es war nichts weiter aus ihr herauszubekommen. Fräulein Blanche war am fraglichen Abend nicht zu Hause. Ja. Wirtin hat nicht gehört, wann sie wiederkam. Also kein Alibi.
Kein Alibi. Sieh mal an. Gut, Jean-Yves, mach weiter so.
Auf Wiedersehen, Patron. Wiedersehen. Ach, was ich noch sagen wollte. Glauben Sie, dass es noch Zweck hat, dass ich die Überwachung fortsetze, weil man mich doch erkannt hat?
Ich mal am Tag in der Hochschule keinen Dienst zu verrichten. Ich habe mich deshalb nach seiner Privatanschrift erkundigt, was übrigens gar nicht so einfach war. In der Hochschule wusste sie niemand. Scheint ein verschlossener Einzelgänger zu sein. Ich erfuhr sie dann schließlich, in der Kneipe gegenüber der Hochschule zur Straßenbahn. Es ist ein ziemlich kahles Zimmer mit einem...
Genaue Adresse bitte, Lapointe.
Rue Brass 87. Ein finsteres Haus. Eine finstere Bude. Ganz kahl. Ein Bettgestell. Merkwürdigerweise viele Bücher. Alles philosophische oder ökonomische Abhandlungen. Die Wirtin, sehr gesprächig, scheint Pigmal nicht sehr zu lieben. Ist aber ein ruhiger Bursche gewesen. Empfing kaum Besuche.
Wieso gewesen?
Na, weil er gestern vom Nachtdienst nicht nach Hause gekommen ist. Und sie ihn seitdem nicht mehr gesehen hat.
Aha.
Er ist weg. Aber ich habe etwas gefunden. Einen Brief an Pigmal. In einer alten Jacke von ihm. Leider ohne Datum. Mit Schreibmaschine geschrieben. Darf ich Ihnen vorlesen, Patron? Erst kurz.
Ja, hallo, los.
Also, da heißt es. Sehr geehrter Herr, ich danke Ihnen für Ihre Mitteilung. Ich bin sehr interessiert an dem, was Sie mir sagen. Und ich bin gern bereit, Sie morgen Abend um 8 in der Brasserie du Croissant zu treffen. Bis dahin bitte ich Sie, mit niemandem über die Angelegenheit zu sprechen. Der Brief ist nur mit einem Schnörkel unterzeichnet.
Ich nehme an, der ist von Maskulner.
Das stimmt. Ich habe heute mit einem Kameraden, der Kammerstenograf ist, den Brief gezeigt und er hat mir das sofort bestätigt. Natürlich ist der verschwundene Pigmal auch für die fragliche Nacht, da er Nachtdienst hatte ohne Alibi.
Habe ich lange mit dem Barkeeper gesprochen. Fleury ist dort bekannt wie ein bunter Hund. Meistens ist er tief in der Kreide und wenn die Summe zu groß wird, bekommt er nichts mehr. Dann verschwindet er für ein paar Tage, bis er in allen Bars und Restaurants seinen Kredit erschöpft hat.
Bezahlt er dann schließlich?
Eines schönen Abends taucht er strahlend wieder auf und bezahlt seine Schulden mit lässiger Miene. Seit 2 Jahren geht das schon so.
Seit er im Ministerium ist, auch?
Nur mit dem einen Unterschied, dass jetzt, wo er Staatssekretär ist und man ihn für einflussreich hält, mehr Leute ihn zum Essen und Trinken einladen. Er hat übrigens eine Frau und 2 Kinder, die irgendwo in der Provinz wohnen. Er muss für ihren Unterhalt aufkommen.
Mit wem besucht er die Bars?
Ja, also... Lange war seine Frau in den 40ern, eine üppige Brünette, die alle Marcel nannten und in die er sehr verliebt zu sein schien. Seit mehr als einem Jahr wohnt er mit einer gewissen Jacqueline Page zusammen in der Rue Washington. Jacqueline Page ist 23 Jahre alt und Filmstatistin. Sie bemüht sich, allen Produzenten und Regisseuren vorgestellt zu werden und ist ihnen in jeder Hinsicht gefällig. Bis jetzt hat es aber noch nichts genützt.
Hast du sie gesehen?
Ja.
Und was hast du ihr vorgemacht?
Alter Bekannter von Fleury, das wirkt immer. Ja. Ich habe sie gefragt, ob Fleury an dem fraglichen Abend zu Hause gewesen ist.
Ja, und?
Sie hat gesagt, dass sie abends Besseres zu tun hätte, als auf Fleury aufzupassen. Er hat also kein Alibi.
Ja. Wie ist die Wohnung?
Ich habe nur einen Blick in das Zimmer geworfen. Von einer Wohnung kann man kaum sprechen. Es ist mehr ein Feldlager. Die Küche wird nur morgens zum Kaffeetrinken benutzt. In den übrigen Räumen sieht es wüst aus. Überall liegen Schuhe, Damen.
Guten Tag.
Guten Tag. Sie wünschen, mein Herr?
Ich wünsche, den Minister zu sprechen.
Das wird leider nicht gehen. Der Minister hat in 10 Minuten eine Pressekonferenz. Er ist außerordentlich beschäftigt. Er kann jetzt niemanden empfangen.
Ich glaube, mich wird er empfangen. Ich bin Kommissar Maigret. Melden Sie mich.
Kommissar Maigret? Ja, das ist etwas anderes. Ach, Herr Kommissar, wir sind hier alle so verzweifelt. Die Dinge spitzen sich ja von Stunde zu Stunde mehr zu. Sie sind unsere einzige Hoffnung.
Sie sind Fräulein Blanche?
Ja, ich bin Blanche Lamotte, die Sekretärin Minister Poins. Ich bin so froh, Sie zu sehen. Glauben Sie, dass Sie den Dieb noch früh genug fassen werden?
Früh genug? Was heißt das?
Das heißt, bevor Sie ihn zum Rücktritt zwingen, bevor er ein erledigter Mann ist.
Melden Sie mich jetzt dem Minister, mein Kind.
Sofort, Herr Kommissar. Übrigens sind seine Frau und seine Tochter bei ihm. Und Fleury, sein Staatssekretär, ist, glaube ich, auch drin.
Ja, Herr Minister, Kommissar Maigret.
Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, Maigret. Ich mache mir jetzt große Vorwürfe, dass ich Sie in alles hineingezogen habe. Sie sehen, ich habe mich nicht zu Unrecht beunruhigt. Darf ich Ihnen meinen Staatssekretär vorstellen, Monsieur Fleury?
Oh, wie angenehm, endlich den berühmtesten Kriminalisten Frankreichs kennenzulernen. Und wie optimistisch dürfen Sie alle gestimmt sein, wenn er sich unsere...
Und dies ist meine Frau.
Madame. Guten Tag, Herr Kommissar. Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Sie helfen meinem Mann. Er ist
und hier schließlich meine Tochter Anne-Marie.
Eine recht unangenehme Situation, in der wir uns kennenlernen, Kommissar. Ich kann nur hoffen, dass Sie sie zu unser aller Gunsten bereinigen.
Fleury und Blanche, wenn Sie uns einen Augenblick allein lassen wollten.
Selbstverständlich.
Möchten Sie eine Tasse Kaffee haben?
Nein, danke, Madame. Lassen Sie uns ohne Umschweife zur Sache kommen.
Zur Sache. Die Sache steht traurig genug, Maigret. Haben Sie die Morgenzeitung gelesen? Mein Name ist zwar noch nicht erwähnt, aber in der Presse wissen Sie alle Bescheid. Sie müssen die Informationen, dass ich den Kalam-Bericht gehabt und wieder verloren habe, um Mitternacht bekommen haben. Ich hab's von einem Umbruch mit Meteorfahren von der Rue du Croissant. Ich habe daraufhin sofort den Ministerpräsidenten angerufen.
Und wie hat er es aufgenommen?
Ich weiß nicht, ob er überrascht gewesen ist. Ich fühle mich nicht mehr fähig, so etwas zu beurteilen. Er kam mir aber doch weniger erregt vor, als ich es erwartet hatte. Setzen Sie sich doch bitte, Maigret.
Ich danke Ihnen.
Entschuldigen Sie, dass ich stehen bleibe. Aber seit heute Morgen kann ich nicht mehr sitzen bleiben. Ich bekomme dabei Angst. Bevor Sie kamen, war ich schon eine Stunde lang in meinem Büro auf und ab gegangen. Ach, wo war ich stehen geblieben?
Du wolltest dem Kommissar sagen, was der Ministerpräsident...
Ach, ja, was der Ministerpräsident sagte. Er sagte...
Oh Gott, bist du nervös, Papa. Als ob uns jetzt etwas anderes helfen könnte als Ruhe.
Ja, du hast natürlich recht, mein Kind. Also, der Ministerpräsident sagte...
So, die Gazetten wissen es also schon, mein Lieber. Naja, dann gilt es jetzt, dem Getrommel Stand zu halten. Die Radikalsozialen haben ja auch schon eine Anfrage in der Kammer angemeldet.
Ich habe ihn dann gefragt, ob er wisse, wohin der Wächter Big Mal verschwunden sei. Ob eine vielleicht ihm unterstehende Dienststelle Big Mal festgehalten habe, damit er nicht sprechen könne.
So, ja. Und was hat er darauf geantwortet?
Er hat nicht direkt darauf geantwortet, er sagte...
Wie kommen Sie denn darauf? Ja, mein Lieber, natürlich kann ich keinen Eid darauf ablegen, was in meinen Dienststellen geschieht oder nicht geschieht. Das können Sie ja auch nicht. Man macht uns immer für alles verantwortlich, ohne zu begreifen, dass wir nur vorübergehend in unseren Ämtern sind. Dass jene, denen wir Befehle geben, genau wissen, dass sie noch Tage vorher einen anderen Herrn gehabt haben und vielleicht schon am nächsten Tag einen neuen Herrn haben werden.
Ich habe ihm dann noch einmal in aller Form meinen Rücktritt angeboten, aber er hat ausweichend darauf geantwortet. Meine Demission nütze niemandem etwas. Ich solle eine Pressekonferenz für den nächsten Morgen einberufen. Die wird nun gleich stattfinden. Als Sie hereinkamen, müssen Sie in den Fluren die Journalisten schon gesehen haben.
Ja. Hat Ihnen der Ministerpräsident empfohlen, was Sie auf dieser Konferenz sagen sollten?
Er hat mich gefragt, ob ich den Kalam-Bericht schon gelesen habe. Ich habe gesagt, ja, das hätte ich getan. Darauf meinte der Ministerpräsident, genau dasselbe würden mich die Journalisten wohl auch fragen.
Die Journalisten wohl auch fragen. Dann wäre es richtig, Sie hätten den Bericht nur überflogen. Sie haben den Bericht nicht mehr zur Hand, um Ihr Gedächtnis auffrischen zu können. Ich sage Ihnen das nur, lieber Freund, um Ihnen schlimmere Verdrießlichkeiten zu ersparen, als die Sie sowieso erwarten. Wenn Sie von dem Bericht sprechen, irgendjemanden beschuldigen Sie, wer es auch sei, mich geht das natürlich nichts an und mir würde das auch nichts ausmachen, dann wird man Sie beschuldigen, Anklagen zu erheben, die Sie nicht beweisen können. Verstehen Sie mich?
Seitdem habe ich vom Ministerpräsidenten nichts mehr gehört. Mir wurde aber durch meinen Staatssekretär zugetragen, dass heute, in den frühen Morgenstunden, eine Kabinettssitzung ohne mich stattgefunden hat. Ich bin bereits ein erledigter Mann.
Aber Auguste, du siehst zu schwach.
Durchaus nicht, Mama. Vater ist erledigt. Nur ein Wunder kann ihn noch retten. Werden Sie uns das Wunder liefern, Herr Kommissar?
Seit 7 Uhr morgens läutet das Telefon unaufhörlich. Journalisten rufen an, Zeitungsverleger und dann auch...
Wer noch?
Mütter von Kindern, die in Clairfonds ums Leben gekommen sind.
Mama.
Ja, also hören Sie zu, Herr Minister. Was die politischen Aspekte in dieser Sache betrifft, kann ich nicht beurteilen. Was aber den Fall betrifft, also den einfachen Diebstahl des Dokuments aus Ihrem Schreibtisch mit Hilfe des Wohnungsschlüssels, dann ist es ja nur der Schreibtisch, nicht aber die Wohnung aufgebrochen worden, so steht er durchaus nicht verzweifelt.
Haben Sie den Täter?
Ich habe noch nicht den Täter, aber ich habe einen Brief, den der Abgeordnete Masculin an den verschwundenen Pikmal geschrieben hat und aus dem er vorgeht, dass Pikmal ihm den Kalam-Bericht zeigen wollte.
Das ist...
Wie sind Ihre Beziehungen zu Masculin?
Meine Beziehungen zu ihm? Ich habe gar keine...
Aber Herr Minister, Sie sind über 6 Jahre lang Abgeordneter gewesen. Sie müssen ihm einmal begegnet sein, mit ihm Worte gewechselt haben.
Das stimmt.
Sag es ihm doch, August.
Das liegt schon viele Jahre zurück. In jener Zeit, als ich in die Kammer kam. Es war eine ganz neue Kammer, wie Sie sich gewiss erinnern werden. Man hatte sich geschworen, keine üblen Geschäftemacher mehr in ihr zu dulden. Damals, kurz nach dem Kriege, ging eine Woge von Idealismus durch das ganze Land. Die meisten meiner Kollegen waren, wie ich, Neulinge in der Politik.
Masculin aber nicht?
Nein, er gehörte der Kammer schon aus früheren Jahren an. Aber wir alle waren überzeugt, dass wir Neuen die Atmosphäre bestimmen würden und nicht die Alten. Was ist daraus geworden?
Schon nach 1 oder 2 Jahren war mein Mann so entmutigt, dass er sich nicht wieder zur Wahl stellen wollte.
Bei einem Dinner habe ich mir alles vom Herzen geredet. Es würde mich wundern, wenn man nicht gerade in diesen Tagen einen Teil meiner damaligen Rede benutzen würde. Ihr Thema war sozusagen die schmutzigen Hände. Sie erinnern sich des berühmten Buches »Die Republik der Kameraden«. Man trifft sich jeden Tag, man drückt sich die Hand, nach einigen Sitzungswochen duzen sich alle und man erweist sich gegenseitig kleine Dienste. Jeden Tag drückt man eine größere Anzahl von Händen und wenn diese nicht mehr sauber sind, zuckt man nachsichtig die Schultern. In meiner Rede damals habe ich erklärt, dass Frankreich für ein und allemal von allen üblen Geschäftsmachern, die die politische Atmosphäre vergiften, gesäubert wäre, wenn jeder anständige Kerl sich weigern würde, schmutzige Hände zu drücken.
Und haben Sie selber sich an das gehalten, was Sie vorgeschlagen haben?
Ja. Als eines Tages im Sitzungssaal Masculin mit ausgestreckter Hand auf mich zukam, habe ich mich ostentativ zu einem anderen Kollegen umgedreht.
Wie mutig, Papa.
Ich weiß, dass er vor Wut erblasst ist und mir das nie verziehen hat. Das sind meine Beziehungen zu Masculin.
Gut, Herr Minister. Jetzt sind wir auf einem Terrain, wo ich mich mehr zu Hause fühle. Solche schmutzigen Machenschaften kommen nicht nur in der Politik vor. Wir haben jeden Tag mit ihnen zu tun. Erpresser, Betrüger, Zuhälter operieren offenbar nicht wesentlich anders als gewisse Abgeordnete. Von dem Augenblick an, wo das Verschwinden Pikmals und der Verlust des Dokuments amtlich bekannt werden, wird auch die Untersuchung amtlich werden. Das wird mir vieles erleichtern. Ein Mensch, Herr Minister, verschwindet nicht, ohne Spuren zu hinterlassen. Und ein jeder Einbrecher wird schließlich gefasst.
Früher oder später, Herr Kommissar, nicht wahr?
Ganz recht, mein Fräulein.
Vielleicht zu spät.
So lange müssen Sie durchhalten, Herr Minister.
Ich frage mich nur eines. Wenn Masculin den Bericht hat, warum hat er ihn dann noch nicht der Presse übergeben?
Der Kalam-Bericht ist ein zu dicker Brocken, um ihn der Öffentlichkeit auf einmal zum Fraß hinzuwerfen. Wenn Masculin ihn besitzt, was glauben Sie, wie viel Persönlichkeiten in hohen Stellungen er dann in der Hand hat?
Ein rundes Dutzend.
Sehen Sie.
Dann kann man also nichts tun als abwarten. Abwarten, bis es Herrn Masculin beliebt, zuzuschlagen.
Ich verspreche Ihnen nicht, dass ich den Bericht wiederfinde. Aber ich werde den Dieb fassen, der sich in Ihre Wohnung geschlichen und ihn dort gestohlen hat. Das ist nur einmal mein Beruf.
Glauben Sie das wirklich?
Ich bin ganz sicher.
Das wäre gut für uns alle. Denn schließlich steht ja nicht nur meines Vaters Karriere, sondern auch meine Heirat auf dem Spiel.
Anne-Marie.
Lass sie doch, sie hat ja recht.
Herr Minister, die Pressekonferenz.
Mein Gott, Maigret, was soll ich Ihnen denn bloß sagen? Ja, meine Herren von der Presse. Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen.
Sie haben ja noch gar nichts gesagt.
Ja, lauter faule Ausreden.
Ich stelle also fest, Herr Minister, dass Sie keine einzige unserer Fragen präzise beantwortet haben.
Die Dinge sind sehr diffizil.
Wir haben klare Fragen gestellt und wir können klare Antworten verlangen.
Wir fragen Sie noch einmal. Haben Sie den Bericht Galam in den Händen gehabt?
Ja, das sagte ich Ihnen doch schon.
Haben Sie ihn gelesen?
Ich habe ihn überflogen.
Sollen wir daraus schließen, Herr Minister, dass Sie an einem Problem, das die Nation bewegt, so uninteressiert waren, dass Sie es noch nicht einmal für nötig hielten, das Gutachten gründlich zu studieren?
Mir blieb keine Zeit dazu. Verstehen Sie doch bitte, dass der Bericht am anderen Morgen aus meiner Schreibtischschublade verschwunden war.
Wie günstig!
Und er ist bis heute noch nicht wieder aufgefunden worden.
Nein, eben nicht.
Wer ist denn diese mysteriöse Figur, die bei Ihnen eingebrochen ist und den Bericht mitgenommen hat?
Das weiß ich nicht.
Was wissen Sie denn überhaupt, Herr Minister?
Zurücktreten! Ich halte das nicht mehr aus.
Meine Damen und Herren, der Herr Minister bedauert, Ihnen keine weiteren Fragen mehr beantworten zu können. Der Herr Minister muss sich jetzt auf die Sitzung der Kammer vorbereiten, die morgen stattfinden wird. Dort wird ja das gleiche Thema behandelt. Da werden Sie dann vielleicht mehr erfahren. Der Herr Minister dankt für Ihr Erscheinen. Die Pressekonferenz ist beendet.
Spreche ich mit Frau Professor Galam?
Allerdings. Und wer sind Sie?
Polizeikommissar Maigret. Es tut mir leid, Madame, Ihnen einige Fragen stellen zu müssen.
Treten Sie ein. Ja. Hier herein, bitte. Nehmen Sie Platz.
Danke. Madame Galam, es handelt sich um das Gutachten, das Ihr verstorbener Gatte vor etwa 5 Jahren abgefasst hat und in dem er sich mit dem Bauplan des Sanatoriums von Clairfonds befasst. Erinnern Sie sich an dieses Gutachten?
Ich erinnere mich, dass mein Mann es abfasste. Gelesen habe ich es nie. Ich erinnere mich auch sehr deutlich daran, dass mein Mann vor 5 Jahren mehrere Wochen in Hochsavoyen zugebracht hat. Nach seiner Rückkehr hat er oft nächtelang über diesem Gutachten gesessen.
War er in dieser Zeit irgendwie verändert?
Verändert? Nein. Aber er arbeitet noch mehr als sonst. Außerdem ist er nie so viel angerufen worden wie in jener Zeit. Mindestens 12 Leute, Industrielle, Politiker, Unternehmer, haben uns aufgesucht, die wir sonst gar nicht kannten.
Hat er sich über diese Anrufe und Besuche gefreut?
Nein, denn sie störten ihn ja bei seiner Arbeit.
Und war das der einzige Grund, dass er sich nicht über diese Besuche freute?
Er war bedrückt. Etwas quälte ihn.
So, was?
Er sprach in diesen Monaten viel über seine Verantwortung. Ich erinnere mich, wie er eines Tages seufzte und sagte, mein Gott, wie schwer ist es doch für einen Menschen zu wissen, wo seine Pflicht liegt.
Madame Galam, unter den nachgelassenen Papieren Ihres Gatten muss sich doch auch ein Duplikat seines damaligen Gutachtens befinden.
Ja, das heißt, jetzt befindet es sich nicht mehr darunter.
Warum nicht?
Vor etwa 14 Tagen kam Pigmal zu mir. Der Mann ist Wächter an dem Institut, an dem mein Mann lehrte, und beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Mathematik. Er fragte mich, ob er in den Papieren meines Mannes eine bestimmte Aufzeichnung suchen dürfe, die er für seine Studien gebrauche. Ich ließ ihn in das Arbeitszimmer meines Mannes und er suchte etwa 2 Stunden. Sie müssen wissen, dass mein Mann Pigmal gern mochte. Er hielt ihn für einen Sonderling, der durch eigene Kraft und ohne fremde Hilfe die Welt entdecken wollte. Nach 2 Stunden kam Pigmal dann wieder aus dem Arbeitszimmer und ich fragte ihn, ob er das Gesuchte gefunden habe. Er sagte nein, es sei leider nicht mehr aufzufinden. Ich hatte keinerlei Misstrauen gegen ihn.
So. Und wann merkten Sie, dass Pigmal doch etwas mitgenommen hatte?
Das merkte ich erst, als dieser Clairfonds-Skandal in den Zeitungen begann. Da wollte ich nämlich selber den Bericht meines Mannes einmal lesen.
Und dann fehlte er?
Ja.
Sie haben also das Gutachten demnach nicht gelesen. Wissen Sie denn, was drinsteht?
Nein.
Aber Ihr Mann muss doch während der Arbeit daran einmal mit Ihnen darüber gesprochen haben.
Mein Mann sprach nur sehr wenig über seine Arbeit.
Tja. Ist das alles, was Sie wissen, Madame?
Das ist alles, was ich weiß.
Wo ist Bigmal?
Das weiß ich nicht.
Sie haben meine Frage nicht richtig verstanden. Wo ist Bigmal?
Und Ihnen ist meine Antwort entgangen. Ich sagte, das weiß ich nicht.
Garçon. Garçon.
Mein Herr.
Sagen Sie, ist dies das Lokal, in dem der Herr Abgeordnete Masculin zu Mittag ist?
Gewiss, mein Herr. Er sitzt schon da. Nein, nicht da. Dort oben in der Ecke, neben dem freien kleinen Tisch.
Ah.
Da, der Schwarze. Sehen Sie?
Ja, danke. Ich sehe. Also, ich werde mich jetzt an den freien Tisch daneben ihm setzen und Sie sagen bitte dem Abgeordneten Masculin, dass Maigret ihn zu sprechen wünscht.
Sehr gerne, mein Herr.
Kommissar Maigret?
Ja, bin ich, Monsieur.
Trifft sich gut, dass Sie mich sprechen wollen. Ich wollte Sie auch sprechen. Gestatten Sie?
Aber bitte.
Ich habe nämlich eben erfahren, dass Sie sich mit dem Kalam-Gutachten befassen.
Ah.
Ich habe Ihnen eine wichtige Information zu geben.
So.
Es handelt sich um diesen Bigmal, mit dem ich zufällig in der letzten Woche zusammen gewesen bin.
Ah.
An irgendeinem Tag in der vorigen Woche gab mir mein Sekretär unter den zahlreichen Briefen, die ich täglich empfange, einen, der mit P unterzeichnet war. Jeden Tag bekomme ich, wie Sie sich denken können, Kommissar, einige hundert Briefe von Leuten aller Art, von Halbverrückten, von braven Menschen. Es ist die Aufgabe meines Sekretärs, die Spreu vom Weizen zu sondern. Aber Bigmals Brief ist mir aufrichtig erschienen. Er hat mir darin mitgeteilt, er sei der Einzige in Paris, der wisse, wo sich der Kalam-Bericht befinde. Er könne ihn jederzeit beschaffen. Er schrieb, er wende sich an mich, weil er mir voll und ganz vertraue. Er kenne meine Unbestechlichkeit. Verzeihen Sie, wenn ich seine Ausdrücke wiederhole, aber das schrieb er. Ich habe ihm für alle Fälle ein paar Zeilen geschrieben und um ein Zusammentreffen gebeten.
Dieser Brief ist in meinem Besitz.
Nun, dann wissen Sie ja Bescheid. Ich traf ihn und er kam mir ein wenig exaltiert und geheimbündlerisch vor.
Hat er Ihnen gesagt, dass er im Besitz des Gutachtens sei?
So einfach verhandeln solche Leute nicht. Er sagte mir, dass er ihn beschaffen und mitbringen könne. Ich habe ihm darauf erwidert, dass dieser Bericht wahrscheinlich Dynamit geladen sei und dass ich ihn nicht in den Händen haben wolle. Ich riet ihm, den Bericht seinen Vorgesetzten zu übergeben.
Also dem Rektor der Hochschule?
Möglicherweise ist mir auch das Wort Ministerium entschlüpft.
Haben Sie noch einmal von Bigmal gehört?
Nein. Er scheint ja meinem Rat gefolgt zu sein.
Sie haben also das Gutachten nicht in den Händen gehabt?
Gewiss nicht. Hätte Bigmal es mir aber gegeben, so können Sie sicher sein, dass es mir nicht gestohlen und auch jetzt noch in meinem Besitz wäre.
Und das ist alles, was Sie zu sagen haben?
Das ist vorläufig alles, Herr Kommissar. Aber morgen ist ja die Kammersitzung. Ich möchte, dass Sie mir die Hand darauf geben, dass das, was ich jetzt sagte, unter uns bleibt. Herr Kommissar?
Es bleibt vorläufig unter uns. Aber die Hand möchte ich Ihnen nicht geben. Auf Wiedersehen, Monsieur Masculin.
Unverschämtheit!
Bericht von Inspektor Laprin an Kommissar Maigret. Betrifft weitere Überwachung des Wächters Bigmal. Haben Sie das?
Ja.
Bigmal ist bis heute nicht in seine Wohnung in der Rue Brass zurückgekehrt. Seine Wirtin gibt an, dass Bigmal niemals längere Zeit fortbleibt. Ja, dass er selbst in seinem jährlichen Urlaub zu Hause sitzt und den ganzen Tag in Büchern liest. Sie hat von sich aus die Polizei benachrichtigt. Die Arbeit der Vermisstenabteilung war bisher ohne jedes Ergebnis. Inzwischen habe ich herausgefunden, durch Befragen der verschiedenen Hausbewohner, dass Bigmal nur einen kleinen Bekanntenkreis gehabt hat. Dabei handelt es sich hauptsächlich um zwei oder drei junge Studenten von der Hochschule, die den Wächter tagsüber besuchten. Die Studenten waren meist schlecht und ärmlich gekleidet. Bigmal ging selten aus und wenn dann nur, um im gegenüberliegenden Restaurant eine einfache Mahlzeit einzunehmen. Einzunehmen?
Ja.
Er saß stets allein am Tisch, sodass es dem Wirt aufgefallen wäre, wenn er sich hier mit irgendeiner Person getroffen hätte. Es ist mir jedoch gelungen festzustellen, dass Bigmal in der vorletzten Woche zweimal einen Besuch in der Rue Washington gemacht hat, und zwar am Dienstag und Mittwoch, wobei er sich jeweils gegen 6 Uhr abends, also genau eine Stunde vor seinem Dienstantritt in der Hochschule, ein Taxi am Stand in der Rue Brass nahm.
Ja?
Der Taxifahrer konnte mir jedoch nicht sagen, wohin Bigmal gegangen sei, da er jedes Mal am Anfang der Rue Washington den Wagen anhalten ließ und zahlte.
Ja?
Er muss sich dann von seinem Besuch in der Rue Washington aus gleich in die Hochschule begeben haben. Ich habe festgestellt, dass er an beiden Abenden pünktlich zum Dienst eintrat. Außerdem hat Bigmal in der vorletzten Woche, Donnerstag, ein drittes Mal ein Taxi genommen. Ich habe auch mit diesem Fahrer sprechen können, der sich wohl erinnert, dass Bigmal sein Fahrgast war, aber nicht mehr, wo er hingefahren war.
Ja.
Es könne durchaus auch die Rue Washington gewesen sein. Er könne darüber nichts Bestimmtes mehr sagen. So ist wohl anzunehmen, dass Bigmal in der vergangenen Woche sogar dreimal in der Rue Washington war. Bigmal, so sagt die Wirtin, sei stets mürrisch und verschlossen gewesen.
Ja.
Sie habe auch in letzter Zeit nichts an ihm bemerkt, was diese beiden Eigenschaften verändert hätte.
Ja?
Guten Tag, Fräulein Blanche.
Oh, Herr Kommissar, Sie wollen sicher zum Minister. Der Minister ist aber gar nicht da.
Oh, das macht nichts, Fräulein Blanche. Ich unterhalte mich auch gern mit Ihnen.
Oh, bitte?
Erlauben Sie, dass ich mich setze.
Natürlich.
Und die Pfeife anstecke.
Bitte?
Vielen Dank. Na, Fräulein Blanche, was hat denn die Anfrage in der Kammer ergeben?
Das wissen Sie doch aus der Zeitung, Herr Kommissar. In der Sache nichts Neues, aber im Ton. Der Minister ist kreidebleich geworden. Ich habe ihn noch nie so bleich gesehen. Man hat ihn beschimpft wie einen...
Das ist Ihnen nahe gegangen, Fräulein Blanche, hein? Sie sind ja auch aus der Vendée, wie Minister Point.
Ja.
Ja, es ist ein schönes Land, hein? Es wird Sie sicher nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass ich auch von dort bin.
Ach.
Wenn ich nicht ein Landsmann des Ministers wäre, warum hätte ich ihm dann helfen sollen? Wie er mich den ersten Abend zu sich rief, hatte er einen wunderbaren alten Schnaps. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater, er war übrigens Polizeimeister dort auf dem Lande, mir schon als Kind diesen Schnaps zu trinken gab. Er behauptete, davon würden kleine Jungen schneller wachsen. Meine Mutter sagte das genaue Gegenteil. Sie meinte, wenn man in früher Jugend schon Schnaps trinke, bliebe man klein. Aber, wie Sie sehen, hat mein Vater recht behalten und nicht meine Mutter. Ja. Jetzt bin ich übrigens schon fast 40 Jahre in Paris. Nein, warten Sie mal. Das stimmt nicht ganz. 3 Jahre zwischendurch war ich strafversetzt. Nach Bordeaux.
Strafversetzt?
Ja. Denken Sie, es handelte sich fast um so einen Fall wie hier. Es war zwar gerade kein Minister, aber ein Staatssekretär im Auswärtigen. Ihm wurde von politischen Gegnern Erpressung und Korruption vorgeworfen und er bat mich, ihm zu helfen. Ja, ich half ihm auch, weil ich ihn für einen anständigen Kerl hielt. Aber es gelang mir nicht, seine Unschuld zu beweisen, von der ich noch heute überzeugt bin. Da schickte man ihn nach Algerien und mich nach Bordeaux. Ja, die Politik, ein schwieriges Geschäft. Wie lange sind Sie eigentlich schon in der Politik, Fräulein Blanche?
In der Politik? Ich bin doch nur die Sekretärin Minister Poins. Und das bin ich schon 15 Jahre.
Ach, da waren Sie also 17, als Sie bei ihm anfingen.
Ja.
Ich möchte wetten, Sie waren verliebt in ihn. Er ist ja noch heute ein sehr gut aussehender Mann.
Aber ich bitte Sie, das Leben ist ja schließlich kein zweitklassiger Roman, in dem junge Sekretärinnen in ihre Chefs verliebt sind. Für solche Dinge habe ich nichts übrig. Natürlich mag ich den Minister sehr gern. Schließlich kenne ich ihn von Jugend auf.
Ich lese zu viel schlechte Literatur. Übrigens wollte ich mich eigentlich mit Ihnen über den Staatssekretär Monsieur Fleury unterhalten. Was halten Sie denn von dem?
Kommissar Maigret, bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Aber es ist nicht meine Angewohnheit, über die Mitarbeiter dieses Büros zu reden. Wenn es auch sicher in den Romanen, die Sie vorgeben, zu lesen heißt, dass alle Sekretärinnen das tun. Monsieur Fleury sitzt im Nebenzimmer und Sie können gewiss jede Auskunft, die Sie brauchen, von ihm selbst bekommen.
Oh, pardon, ich wusste ja nicht, dass Sie so befreundet sind mit ihm.
Befreundet? Ich bin nicht mit ihm befreundet. Er ist mir zu...
Leichtsinnig.
Ja, meinetwegen zu leichtsinnig. Aber er ist ein guter Mitarbeiter und im Büro verstehen wir uns ausgezeichnet.
Oh, gut, Frau Blanche, gut, gut. Ich glaube, man muss Sie mehr als in einer Hinsicht schätzen. Doch die Liebenswürdigkeit, Herrn Fleury hier jetzt ins Zimmer zu rufen, die werden Sie doch sicher haben.
Aber gewiss, Herr Kommissar. Monsieur Fleury, Kommissar Maigret möchte Sie sprechen.
Aber gern. Guten Tag, Herr Kommissar.
Guten Tag.
Womit kann ich Ihnen helfen?
Ich brauche nur ein paar kleine Auskünfte, Monsieur Fleury, die Sie sehr bald gegeben haben werden. Als erstes, können Sie sich besinnen, was Sie in der vergangenen Woche am Donnerstagabend, sagen wir, zwischen 8 und 2 Uhr nachts getan haben?
Ja, ich bitte Sie, wie habe ich das aufzufassen?
Ja, nehmen wir einmal an, in Ihrem Haus in der Rue Washington wäre ein Mord geschehen, und zwar am Donnerstagabend zwischen 8 und 2 Uhr. Dann wäre es doch die erste Aufgabe der Polizei, die Alibis aller Hausbewohner nachzuprüfen.
Nee, aber es ist doch kein Mord geschehen.
Wissen Sie das so genau? Manchmal mordet man auch einen Menschen, ohne dass man ihn tötet.
Ja, das ist über eine Woche her. Ich kann mich nicht erinnern.
Nun denken Sie doch mal nach. An welchen Tagen der vorigen Woche waren Sie zu Hause und an welchen nicht? Das vergisst man doch nicht so schnell.
Warten Sie mal. Also zweimal bin ich bestimmt in der vorigen Woche aus gewesen. Und zwar gleich vom Büro aus. Das eine Mal am Montagabend und das andere Mal... Donnerstagabend, jawohl. Ich ging gleich vom Büro aus zu einem Empfang der holländischen Botschaft. Der Minister hatte mich darum gebeten, ihn zu vertreten.
Da sind Sie ja fein heraus. Da haben Sie ja das ganze diplomatische Korps zum Zeugen.
Das stimmt, Herr Kommissar. Ich erinnere mich, dass Monsieur Fleury schon am Nachmittag hier im Smoking herumlief, weil hinterher keine Zeit mehr sein würde, sich umzuziehen. Wir haben sogar Witze darüber gemacht.
Und das war Donnerstag. Ach ja, natürlich, es muss ja Donnerstag gewesen sein. Denn Dienstag und Mittwoch empfingen Sie ja Besuch in Ihrer Wohnung. Übrigens, warum sagten Sie nicht schon längst, dass Sie Pigmal kennen?
Fleury, du kennst Pigmal?
Der Minister.
Ja, denken Sie, Herr Minister, er kennt Pigmal. Vielleicht ist Pigmal auch ein Schulfreund von ihm, genauso wie Sie ein Schulfreund von Fleury sind.
Herr Minister, Point, ich schwöre dir...
Schwören Sie nicht, Fleury. Erzählen Sie uns lieber, was Sie mit Pigmal besprochen haben und warum er Sie zweimal besuchen musste. Ja, gewiss wurden Sie das erste Mal nicht handelseinig, wie? Sie verlangten mehr, als er im Namen seines Auftraggebers anbieten konnte. Aber beim zweiten Mal hat er dann die Summe nicht unbeträchtlich erhöht. Was? Naja, jeder hat seinen Preis.
Fleury, das muss ein furchtbarer Irrtum sein, Herr Kommissar. Ein furchtbarer Irrtum.
Leugnen Sie, Pieck mal zu kennen.
Nein, aber...
Leugnen Sie, dass er Sie am Dienstag und Mittwoch besucht hat.
Nein, gewiss nicht, aber doch...
Leugnen Sie, dass er mit Ihnen über das Galam-Gutachten gesprochen hat.
Nein, aber ich...
Fleury, ich dachte, du wärst mein Freund.
Ich bin es, Point. Ich bin es. Das muss ein...
Ministerium für öffentliche Arbeiten... Herr Maigret, für Sie?
Ja, na gut. Maigret? Hä? Ah, so, so. Ja, ja. Gut, gut. Ich komme sofort. Blanche Lamotte. Ich verhafte Sie, weil Sie des Diebstahls wertvoller Akten hinreichend verdächtig sind. Ich muss Sie bitten, mir unverzüglich in das Polizeikommissariat zu folgen.
Noch immer nicht fassen, Herr Kommissar.
Vom Kriminalistischen her gesehen ist dies einer der einfachsten Fälle gewesen, die ich je zu bearbeiten hatte. Vom menschlichen...
Einfach, sagen Sie. Aber es war doch ganz unwahrscheinlich, dass Blanche...
Herr Minister, ich will jetzt nicht mit dem berühmten Scharfblick des Meisterdetektivs aufwarten, aber ich muss sagen, dass Blanche Lamotte mir von Anfang an die Hauptverdächtige war.
Ich verstehe Sie nicht.
Das ist sehr einfach zu verstehen. Sehen Sie, was auch immer die Hintergründe des Wiederfindens des Ralarm-Berichts waren, was auch immer damit bezweckt wurde, Ihnen diesen Bericht zuerst in die Hände zu spielen und dann wieder abzunehmen, einer musste den Bericht ja aus Ihrer Privatwohnung genommen haben. Ja. Und das konnte nur jemand sein, der einen Schlüssel hatte und der außerdem wusste, dass der Bericht in Ihre Hände gelangt war. Einen Schlüssel hatte Ihre Frau, Ihre Tochter, Ihr Staatssekretär und Ihre Sekretärin. Frau und Tochter wussten nicht, dass sie ein so wichtiges Dokument bekommen hatten. Fleury und Blanche Lamotte konnten das eigentlich auch nicht wissen, wenn nicht...
Ja, ich gebe es zu. Donnerstagabend war Big Mal bei mir. Nein, ich kannte ihn vorher nicht. Ich hatte ihn nie gesehen, Herr Kommissar. Er sagte, im Besitz des Minister Poin sei der Kalam-Bericht, den er ihm zugespielt habe. Gewisse Stellen. Nein, er sagte nicht welche. Er sagte wörtlich gewisse Stellen. Gewisse Stellen also hätten ein Interesse daran, dass dem Minister der Bericht wieder abhanden käme. Er gab offen zu, dass dies wahrscheinlich den Sturz des Ministers zufolge haben würde. Ich liebte Auguste Poin schon als junges Mädchen. Er hat es nie bemerkt. Er hat meine Liebe nicht abgelehnt oder nicht angenommen. Er hat sie eben nicht bemerkt. Ich war seine Sekretärin. Er war immer sehr freundlich zu mir, oh ja. Aber seit er Minister war, war er manchmal sogar zu beschäftigt, um freundlich zu sein. Ich konnte das nicht mehr ertragen. Da kam dieser Pigmal mit seinem Vorschlag. Ich fühlte mich plötzlich in der Lage, mich zu rächen. Mich zu rächen, ich weiß nicht für was, für die Gleichgültigkeit, die Poin mich seit seiner Karriere als Minister doppelt empfinden ließ. Das Gefühl, dass ich meinen Chef zum Sturz bringen kann, faszinierte mich. Da ging ich den bewussten Abend, an dem Poin wenige Stunden zuvor das Dokument zugespielt wurde, in seine Privatwohnung. Mir war ja bekannt, dass er bei einem Essen präsidieren musste. Ich glaubte, das Dokument auf seinem Schreibtisch zu finden. Es lag nicht da. Da habe ich die Schublade aufgebrochen. Ich habe kein Geld dafür genommen. Ich schwöre es Ihnen, Herr Kommissar, ich habe kein Geld dafür genommen.
Ich habe tatsächlich nie bemerkt, dass Blanche in mich...
Arme Blanche.
Arme Blanche, ja. Aber Sie, Herr Minister, sind auch zu bedauern.
Wieso?
Weil es mir nicht gelungen ist, diesen primitiven Fall ganz zu klären. Das heißt also, ganz zu beweisen.
Wie soll ich das verstehen?
Der Abgeordnete Masculin hatte längst vergessen, dass da irgendwo der Bericht des Sachverständigen von damals, also Kalam, liegen müsse und dass dieser Bericht sehr ungünstig war. Als aber die Katastrophe in Clairfonds passierte, erinnerte er sich ganz plötzlich daran.
Und jetzt wusste er, dass der Zeitpunkt gekommen war, sich in den Besitz dieses Dokuments zu setzen.
Gewiss.
Übrigens hatte auch der Ministerpräsident das Gefühl, es würde gut sein, bei der jetzigen Situation einmal in den Bericht hineinzusehen. Natürlich fand er ihn nicht. Die Kommission, die damals gegen Kalams Urteil den Bau beschloss, hatte dafür gesorgt, dass der Bericht vernichtet wurde. Nur einen Durchschlag konnte sie nicht vernichten. Die Abschrift, die Kalam für sich selbst behalten hatte. Zu gleicher Zeit etwa erinnerte sich ein anderer Mann, der Wächter in der Hochschule für Straßen- und Brückenbau, Pigmal, der damals diesen Durchschlag des Dokuments in der Wohnung des Professors Kalam gesehen hatte, an den Bericht. Pigmal sagt aus.
Ich denke, Pigmal ist verschwunden.
Wir haben ihn gefunden. Er war aufs Land gefahren. Wahrscheinlich hatte Maskulin ihm das geraten. Dass wir ihn gefunden hatten, wurde mir mitgeteilt, als ich gestern hier in Ihrem Büro ans Telefon gerufen wurde. Pigmal also sagt aus, dass er sich den Bericht wieder verschafft und ihn gelesen habe, was wir ja auch schon von Frau Kalam wussten.
Aber warum hat sich Pigmal den Bericht verschafft?
Er sagt, es sei ihm klar gewesen, dass dieser Bericht viele Politiker aufs Äußerste belasten würde. Pigmal ist ein Fanatiker, ein kleiner Mann mit anarchistischen Zügen, der viel gelesen und wenig verstanden hat. Er sagt nur, was er sagen will. Und das, was ich jetzt erzählen werde, hat er nicht mehr ausgesagt. Ich weiß zwar, dass es so gewesen ist, aber ich kann es nicht beweisen. Pigmal setzte sich dann mit Masculin in Verbindung.
Aber das können Sie doch belegen, der Brief.
Ja, ja, der Brief, aber auch nicht mehr. Was Sie besprochen haben, weiß ich zwar, aber ich kann es nicht mehr nachweisen. Als Masculin den Bericht gelesen hatte, sah er in einem gewissen Punkte seine Hoffnungen noch weit übertroffen, in einem anderen aber getäuscht. Tatsächlich war der Bericht noch viel belastender für manche Politiker, als er vorher erwartet hatte. Andererseits aber war der gegenwärtigen Regierung, vor allem dem gegenwärtigen Ressortminister, nämlich Ihnen, keinerlei Schuld zuzuschieben. Sie waren damals nicht nur nicht Minister, Sie waren noch nicht einmal Abgeordneter im Clairfonds-Ausschuss. Mit einem Wort, Sie waren völlig unschuldig.
Siehst du, du bist unschuldig.
Masculin aber kam es in erster Linie auf eine Regierungskrise an. Zu diesem Zweck heckten er und Pigmal den Plan aus, sie mitzubelasten. Dies konnte nur dadurch geschehen, dass man ihnen das Dokument zuspielte und es ihnen wieder abnahm, noch ehe sie die erforderlichen Schritte unternehmen konnten.
Aber wie kam Masculin auf Blanche?
Auf Blanche kam er zunächst gar nicht. Er kam auf Fleury.
Fleury.
Naja, das lag doch nahe, nicht wahr? Ihr Staatssekretär hat, sagen wir einmal etwas vorsichtig, eine etwas lebhafte Vergangenheit. Pigmal wurde also in Gang gesetzt und suchte am Dienstagabend Fleury in dessen Wohnung auf. Er offerierte das Geschäft dem stets in Geldverlegenheiten steckenden Fleury für einen stattlichen Preis. Und da geschah nun etwas Merkwürdiges. Etwas, was einen sozusagen wieder an der Menschheit hoffen lässt. Fleury, der, wenn er zugesagt haben würde, nicht das erste Geschäft dieser Art getätigt hätte, schlug die Offerte ab. Auch als Pigmal ein zweites Mal wiederkam und das Angebot verdoppelte, blieb er standhaft. Sehr merkwürdig. Er muss ihnen gegenüber wohl wirklich so etwas wie Freundschaft empfinden.
Aber warum sagte er mir denn nichts?
Das konnten sie nun wiederum nicht erwarten. Fleury war zu ängstlich, als dass er überhaupt mit einer solchen Offerte in Zusammenhang gebracht werden wollte. Und außerdem konnte er glauben, dass sich mit seinem abschlägigen Bescheid die Sache erledigt haben würde. Als sie sich dann aber nicht erledigt hatte und Fleury nicht wusste, wer an seiner Stelle Pigmal den Dienst geleistet hatte, wurde er natürlich noch viel nervöser, weil er sich von vornherein nicht ganz zu Unrecht verdächtig hielt.
Aber ich verstehe nicht, Kommissar Maigret, was können Sie denn an dieser Geschichte nicht beweisen?
Ich kann nicht beweisen, dass Masculin hinter all diesem steckt, obwohl ich es weiß. Pigmal bleibt starr bei seiner Aussage, dass er sich das alles ganz allein ausgedacht und keine Hintermänner habe. Von dieser Aussage werden Sie ihn nicht abbringen können.
Warum nicht?
Wissen Sie das wirklich nicht, Herr Minister?
Nein.
Aber während der Kammersitzung hat es Ihnen Masculin doch ganz deutlich gesagt. Oder nicht?
Was meinen Sie damit?
Wo ist der Kalam-Bericht, Herr Minister?
Ich habe Ihnen zu erklären versucht.
Die Antwort auf diese Erklärungen hat Ihnen das Haus soeben erteilt. Aber vielleicht sollten wir Ihnen Ihre unmöglichen Erklärungen doch glauben. Vielleicht sollen wir sie Ihnen glauben, weil sie so unmöglich, so haarsträubend klingen und so schlecht sind, dass man wirklich nicht annehmen kann, ein Mann Ihres Intelligenzgrades habe sich eine solche Geschichte ausgedacht. Sie haben vor Jahren, Herr Minister, eine Rede gehalten, die sich mit dem Thema der schmutzigen Hände befasste. Sie haben darin gefordert, dass es in der Politik so rein zugehen müsse wie in einem Kindergarten und so tugendhaft wie in einem Mädchenpensionat. Aber die Politik, Herr Minister, ist weder ein Kindergarten noch ein Mädchenpensionat. Sie ist, wenn Sie mir erlauben, im Bilde zu bleiben, einem Irrgarten ähnlich, wo Sie nicht auf geradem, sondern oft nur auf verschlungenen Pfaden dem Ziele näher kommen. Auch ist es bisweilen auf dem Weg eines Politikers nötig, Dornen und Gestrüpp beiseite zu schaffen, wobei es sich wiederum nicht vermeiden lässt, dass er sich die Hände, von denen Sie sprachen, beschmutzt. Der reine Tor in der Politik ist kein Parsifal, sondern ein Don Quixote. Man kann Ihnen nur raten, den Irrgarten, von dem ich sprach, so rasch wie möglich um Ihrer selbst willen und der Politik willen zu verlassen.
Haben Sie jetzt verstanden? Masculin hat auch in diesem Falle alle Hindernisse aus dem Weg geräumt und sich gewiss die Hände dabei beschmutzt. Das heißt, Bigmal wird die Alleinschuld auf sich nehmen. Das wird ihn einige Jahre ins Gefängnis bringen. Für diesen Fall aber, glaube ich, hat Masculin ihm eine ansehnliche Summe versprochen. Ein Schweigegeld, dessen er sofort verlustig wird, wenn er redet. Nein, Herr Minister, da dürfen Sie keine Enthüllungen erwarten.
Dann ist der Vorgang also so, dass der Minister für öffentliche Arbeiten ein höchst wichtiges Dokument auf höchst merkwürdige Weise und eigentlich sogar ohne Motiv gestohlen worden ist. Mit anderen Worten, der Minister war unfähig, seine wichtigsten Papiere bei sich zu behalten. Kein Mensch plante etwas Böses gegen ihn, mit Ausnahme eines halbverrückten Nachtwächters, dem er sich nicht gewachsen zeigte.
So ist es.
Nein, so kann es nicht sein. Du hast doch jetzt den Bericht, Auguste. Du kannst ihnen doch jetzt alles erklären.
Ich kann Ihnen eben nicht genug erklären, mein Herz. Das hast du doch gehört.
Ja, aber... August.
François, Minister Point ist zurückgetreten.
Der Minister von Paul Hühnerfeld nach Georges Simenon. Es spielten Kommissar Jules Maigret, Leopold Biberti, Minister Auguste Point, Eckhard Kohlund, Frau Point, Josi Holsten, Ministerpräsident Peter Oehme, Pigmal, Friedrich Braun, sowie Hans Jedlitschka, Karl Wagner, Paul Spahn, Alfred Lohner, Elisabeth Wenger, Rita Lichti, Rainer Litten und viele andere mehr. Regie führte Albert Rösler und das war eine Produktion von SRF aus dem Jahre 1958.